Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Das ist die Ausgabe vom 17. April 2026. Gamilotti und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, jetzt abonnieren. Ihr könnt da die kritischsten Stellungnahmen zum Fall Patrick Fischer zum Beispiel über niemand sagt es so deutlich wie der Nebelspalter in dem Sinn. Tönt euch gut überlegen, ob ihr nicht ein Abo lösen wollt. Und wenn nicht, könnt ihr uns auch anders unterstützen mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen. Am Schluss von der Shownotes gesehen, wie ihr das machen könnt. Jede Spende ist gut und hilft auch einem Patrick Fischer. Vielleicht. Gehen wir gerade zum Fall Patrick Fischer. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, es ist ein Trauerspiel. Der Eishockey-Verband, der sollte sich in den Boden hineinschämen. Und es wird eigentlich immer schlimmer, weil der Präsident hat sich jetzt auch noch geäussert und meiner Meinung nach unbelehrbar.
Ja, also man hat heute seitens Eishockey-Verband eine Pressekonferenz abgehalten und man würde ja meinen, dass man dort auch ein bisschen reagiert, auf was die Leute sagen. Es gibt ja eine Petition mit, ich glaube, mittlerweile fast 200'000 Unterschriften, die Patrick Fischer unterstützen. Aber man sieht die Fehler, aber man sieht Fehler in dem Sinn bei sich, dass man nicht früher reagiert hat und nicht früher entlassen hat. Man hätte sich seitens Verband nur auf die rechtliche Perspektive konzentriert, also eben, dass er verurteilt worden ist und die Strafe ja gezahlt hat. Man hätte aber die Wert- und die ethische Komponente in dem Sinn nicht gut eingeschätzt und das wäre ein Fehler seitens Verband. Finde ich doch erstaunlich, wie uneinsichtig man kann sein da seitens Verband, dass man das nicht kritisch hinterfragt, ob es vielleicht doch nicht ein Fehler war, den Lieblingstrainer der Leute da, ja, einen Monat vor der WM zu entlassen für etwas, das 2023 passiert ist und er verbüßt hat.
Genau, ich zitiere, was er gesagt hat, der Urs Kessler, das ist der Präsident vom Eishockey-Verband, von dem absoluten Witzverband, den wir hier haben. Das ist auch ein Witzpräsident, weil ich muss mal schauen, was er sagt. Nein, wir haben uns zuerst auf die rechtliche Situation konzentriert. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler. Also die rechtliche Situation, allein sich auf die rechtliche Situation konzentrieren, ist in einem Rechtsstaat offensichtlich jetzt ein Fehler. Die öffentliche Reaktion zeigte, welche öffentliche Reaktion. Es gibt beides. Es gibt Leute, die es gut finden und Leute, die es schlecht finden. Dass das moralisch gesehen nicht abgeschlossen ist. Das ist nichts anderes als ein Zitat, das belegt, dass der Eishockey-Verband da nicht rechtlich beurteilt, nicht darum geht, ob jetzt der wirklich etwas Kriminelles gemacht hat oder nicht, sondern einfach so ein Gummibegriff, moralisch. Ja, was denn moralisch? Nein, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und das zeigt, wie es heute läuft in der Öffentlichkeit. Man kann rechtlich falsch oder richtig gehandelt haben, das interessiert gar nicht mehr. Es spielt gar keine Rolle. Ob ihr jetzt ein Mörder sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, wie die Öffentlichkeit das moralisch anschaut. Und die Öffentlichkeit, wer ist denn das? Die Familie von Urs Kessler? Oder wer ist denn die Öffentlichkeit? Das ist ein totales Schandzeugnis von dem Eishockey-Verband. Und ich sage es noch einmal hier ganz deutlich, hoffentlich gehe ich da sofort raus, weil es geht nicht, dass ein Verband da irgendwie noch eine Rolle spielen kann, wo so feig, wo so dumm, wo so hösimässig ein Trainer, ein verdienter Trainer über Klingen springen lässt, nachdem er zuerst am Montag noch richtig hatte und nachher tun sie Hände anhöseln. Und jetzt tut er weiter umhöseln, der Urs Kessler, der Oberhösi von der Schweiz.
Aber man hat ja nicht aufgehört. Also die Zerstörung vom Lebenswerk von dem Trainer geht ja weiter. Der Blick hat nämlich exklusiv vermeldet, dass man jetzt auch Bestrebungen hat, ihm die Awards, die er gewonnen hat, als Trainer vom Jahr, die Auszeichnungen für die Leistung, die er als Trainer erbracht hat, dass man die ihm soll aberkennen, dass es da Bestrebungen gibt. Und man muss sich vorstellen, das sind Awards, den er gewonnen hat, weil er mit der Nationalmannschaft zweimal Silber geholt hat an der WM. Also wirklich für seine Trainerleistung. Und dort geht es dann plötzlich eben auch um das Moralische, um das Ethische. Man hat auch, man wird ihn auch anzeigen bei der Ethikkommission, wenn ich das richtig verstanden habe, um eben anzuschauen, was für ethische Fehltritte er begangen hat. Es wird absurd. Also man hat da wirklich mit allem, was man hat seitens der sportlichen Seite, auf ihn geschossen, dass man wirklich im parat ist, Awards abzuerkennen für seine sportliche Leistung. Und das, was für mich noch auf die Spitze bringt, bin auf einen Tweet gestossen von der Sanja Medien. Ich glaube, es gibt wenig Tweets, wo ich jetzt würde sagen, Sanja, Molda, sind wir auf der gleichen Seite. Aber sogar Sanja Medien auf Twitter sagt an die Medien, ob sie jetzt nicht endlich mal langen, auf den Patrick Fischer einzutreten. Sie sei für eine Impfpflicht gewesen. Und ja, der Fischer hat das Zertifikat gefälscht. Aber, ja und, man müsse den Mann jetzt einfach in Ruhe lassen. Sein Leben hätte man ja schon zerstört. Und da, also, wenn ja. Das passiert, muss ich sagen...
Gut, Sanja Medi weiss, von was sie redet.
Ja.
Sie weiss, wie ein Shitstorm funktioniert, nur in ihrem Fall. Ja, also Sanja Medi, auch dort kann man das unterschiedlich sehen, aber immerhin, dort war ja wenigstens etwas, was dann sogar noch auch rechtlich eindeutig Konsequenzen gehabt hat. Und von einer Geschmacklosigkeit gezeugt hat, wo ein bisschen etwas anderes ist, als was der Patrick Fischer sich zu Schulden gekommen hat. Und ich wiederhole es noch einmal. Was hat er gemacht? Er hat das Covid-Zertifikat gefälscht. Okay. Das haben relativ viele Leute gemacht, die ich übrigens auch kenne. Jetzt kann man sagen, das ist nicht gut, das ist ein Regelbruch und so weiter. Ein Trainer sollte auch ein Vorbild sein. Stimmt. Aber die gleichen Behörden, die das damals verlangt haben, haben auch unendlich viel mehr Regelbrüche vollzogen. Am besten ist natürlich China, wo ja die sportliche Auseinandersetzung hätte stattfinden. China hat uns überhaupt das ganze Corona-Schlamassel eingebrockt. Also schon dort muss ich sagen, wenn man sagt, moralisch, also wenn die rechtliche Situation ja für den Herrn Urs Kessler keine Rolle spielt, dann finde ich schon mal moralisch, ja, also ich weiss nicht, ob der Urs Kessler ein besseres Gewissen hat als der Patrick Fischer, das Erste. Das Zweite, dass man ihn nachher rausrührt, wegen so einer lächerlichen Falschaussage. Vielleicht war es auch eine Lüge gewesen. Ja, es reden nicht alle gerne darüber, wenn sie schnell gefahren sind. Ich sage es noch einmal. Auch der Urs Kessler ist vielleicht auch mal einmal schnell gefahren. Fragt doch mal den Urs Kessler, ob er ab und zu auch einmal einen Geschwindigkeitsbusse bekommen hat. Ich glaube, jeder normale Schweizer hat das. Nein, es ist unglaublich, was da gelaufen ist. Und es zeigt alles, was falsch ist in der heutigen Medienöffentlichkeit. Es werden Leute verurteilt, ohne rechtliche Urteil. Es wird irgendwie auf eine Moral berufen, sich berufen, die total subjektiv ist, wie man es definieren. Niemand weiss, es ist ja niemand mehr gläubig. Wieso soll man da überhaupt noch moralische Standards haben? Und ich muss sagen, am Schluss, ihr alle, die hier die Petition unterschrieben haben, könnt doch unterschreiben, das ist der Eishösi-Verband. Der Eishösi-Verband mit dem Oberhösi Urs Kessler. Weil das ist nichts anderes als fortgeschrittenes Hösitum, wie man da eingebrochen ist und jemand, der einem so viel Erfolg gebracht hat, der so eine riesen Leistung für das Land hingelegt hat, einfach vor den Bus rührt. Einfach vor den Bus rührt. Weil man ein Hösi ist, weil man ein paar arbeitslose Studenten hat, die einem einen bösen Tweet schreiben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Frühling kommt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, und wenn der Frühling kommt, dann ist Gartenzeit. Und wenn ihr einen neuen Garten wollt, dann geht zum Schob. Der Schob, eine ganz tüchtige Firma im Aargau, die auch für Gartenbau zuständig ist, hört jetzt gut.
Ein schöner Garten fängt mit einer guten Idee an. Und mit Schob Gartenbau. Seit 1955 im Aargau. Mehr auf schob-gartenbau.ch.
Ja. Du bist ja langsam Spezialistin für alle Missstände im Asylwesen. Neueste Geschichte, die mit dem Staatssekretariat für Migration zu tun hat. SEM heisst das, schöne Abkürzung. SEM, Blem, Blem. Gami, um was geht's?
Ja, ich würde also auch lieber den Frühling geniessen, doch leider läuft es einfach in der Asylpolitik nicht, obwohl die Nachricht zuerst mal erfreulich war, weil man hat festgestellt, dass in Syrien es keine allgemeine Situation mehr von Gewalt ist und wir darum Syrer, die nicht in der Schweiz sein sollten, abgelehntes Asylgesuch oder eben die vorläufige Aufnahme bekommen haben und wir jetzt müssen wieder aufheben, dass man die könnte zurückschicken könnte. Und das ab Mai. Jetzt, was gut auf dem Papier tönt, ist in der Praxis eben doch nicht so gut, weil was sagt es ihm? In einem Artikel von der NZZ, wo das aufgearbeitet wird, geht es halt darum, dass es doch dann bei jedem eine Einzelfallprüfung braucht und wir können nicht in jeden Teil von Syrien Leute zurückschaffen und es gibt noch Voraussetzungen, die man muss prüfen muss. Und wenn man sich das Beispiel von Afghanistan anschaut, wo man jetzt Leute auch wieder zurückschicken kann, hat man bis heute keinen einzigen zurückgeschickt, obwohl man das könnte. Das lässt das ein bisschen etwas an, was jetzt mit den Syrern wird passieren in der Schweiz. Und das ja gegen einen Trend, den wir in Europa haben, mit dem März, der ja gesagt hat, die Syrer müssen jetzt heim, 80'000 Syrer sollen Deutschland verlassen, in der Schweiz sind 28'000 Syrer. Aber wenn man sich Afghanistan anschaut, wie es mit diesen Rückführungen umgeht, kann man sagen, ja, theoretisch und Papier kann man sie zurückschicken, machen wird man es aber nicht.
Und es geht eben nicht um die 28'000. Das ist eben auch etwas, was viele Leute vielleicht nicht ganz verstehen. Es geht auch darum, dass wenn man das macht, das heisst, wenn man die Leute eben nicht zurückführt, dann ist das ein unglaublicher Anreiz für alle anderen zum Kommen. Und zwar aus allen Ländern dieser Welt. Es kann nicht sein, dass die Leute das Gefühl haben, auf der ganzen Welt, wir haben 9 Milliarden Menschen, das Gefühl haben, ich muss irgendwie mich durchschlagen bis in die Schweiz und nachher bin ich dort, im reichsten Land der Welt und niemand mehr schickt mich weg. Ob ich jetzt illegal dort bin, ob ich mit gutem Grund dort bin, spielt gar keine Rolle. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass man Rückführungen macht. Und es ist wichtig, dass man das auch so macht, dass die Leute das erfahren. In Syrien sollte das bekannt sein, dass wer in die Schweiz geht oder gegangen ist, jetzt wieder muss zurück, weil die Situation in Syrien anders ist. Und dann würde ich noch etwas anderes sagen, vielleicht, wo alle die Leute, die sich Sorgen machen um so arme Länder, macht es denn Sinn, dass Leute, die jung sind, die arbeiten können, jetzt in der Schweiz rumhocken, während in Syrien eigentlich ein Wiederaufbau sollte stattfinden. Das ist ein Land, das vom Bürgerkrieg zerstört worden ist. Das muss jemand aufbauen. Und wer soll denn das aufbauen, außer die Syrer? Wer denn sonst? Wir Schweizer? Oder die Deutschen? Oder die Liechtensteiner? Das ist doch absurd. Schickt die Leute zurück. Ihr könnt das auf eine ganz anständige Art machen. Das ist kein Problem. Aber wir müssen es machen, weil es geht nicht um die 28'000, sondern es geht um alle die Milliarden, die sonst auch noch kommen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, der FDP. Ja, die FDP, unsere Lieblingspartei, hat der André Silberschmidt zum Kandidat gemacht für Regierungsrat im Kanton Zürich. Ich sage es betont, der Kanton Zürich ist ja nicht die ganze Eidgenossenschaft und wir haben wirklich genug Hörer außerhalb vom Kanton Zürich, sodass wir uns entschuldigen, dass wir jetzt hier über den Kanton Zürich reden. Wo zwar der grösste ist, aber ist ja gleich. Die haben nur einen Kandidaten. Die FDP, der grosse Zürcher Freisinn, schafft es nicht, mehr Kandidaten zu bieten. Jetzt gibt es ein bisschen Stunk in der Partei. Wobei, es ist immer ein bisschen schwierig. Ja, die Medien sagen jetzt, das ist Stunk. Und es sind dann am Schluss drei Leute, die zitiert werden. Um was geht es, Gami?
Ja, es ist wirklich ein bisschen Stunk in der FDP, auf jeden Fall, wenn man der NZZ glaubt. Es geht eben um die eine Kandidatur für den Filippo Leutenegger. Pragmatische Entscheidung, realistische Entscheidung. Aber in der Kantonsratsfraktion ist es bei Barnen nicht gut angekommen, unter anderem bei Marc Bourgeois. Es geht darum, dass es ein mutloser Entscheid ist und man sollte die Chance auf einen zweiten Sitz eben nicht einfach von sich aufgeben, sondern um den Sitz kämpfen. Auch Bettina Balmer, die ja lange für die Frauenkandidatur war, ist mittlerweile so weit, dass sie sagt, sie wäre auch bereit, einen Mann anzunehmen. Sie hat ja mit der Carmen Walker-Späth sehr lange nur eine Frau gehabt. Also es wäre auch okay, mit einem Doppelmannenticket zu kandidieren. Und es wird die Frage in den Raum gestellt, ob es dann nicht zu Saalkandidaturen an der Delegiertenversammlung kommt. Weil die eine Kandidatur, das ist ja nur ein Vorschlag von der Parteileitung, den man jetzt den Mitgliedern macht. Und wirklich, wenn ich da jemanden ausstellen lasse, frage dann, ob das Potenzial da ist, dass man sagt, man kehrt den Entscheid. Mit dem richtigen Kandidat kann man ein Zweierticket machen.
Genau. Jetzt wobei, eben, man muss ein bisschen aufpassen, was ist jetzt da genau mutlos? Die sogenannte, ich glaube, es ist eine Findungskommission, die den Entscheid jetzt einmal gefällt hat, wenn es mir recht ist, oder? Und es ist so, nach meinen Informationen hat man händeringend eine Frauenkandidatur gesucht. Man hat aber keine geeignete Frauen gefunden. Entweder die, die geeignet gewesen wären, haben nicht wollen und die, die haben wollen, sind nicht geeignet gewesen. Das gibt es halt einmal. Es gibt halt einmal unfähige oder weniger geeignete Kandidaten. Der Punkt ist, man hätte eigentlich einen zweiten Mann gehabt. die man hätte bringen können. Und dann hat man ein bisschen Angst gehabt in dieser Findungskommission, dass das einen Ausstunk gibt. Dass dann eben heisst, oh, die Makropartei, oh, die Macho-Partei, oh, die Patriarchenpartei getraut sich mit zwei Männern anzutreten. Kann ja nicht sein. Auch wenn die FDP sonst eigentlich offiziell sagt, man sei gegen Quoten, haben sie Angst gehabt vor einem gewissen Backlash. Das ist nach meinen Informationen. Ich kann mich täuschen, passet auf. Aber das ist einfach, was ich gehört habe. Jetzt mutlos wäre es also gewesen, wenn man eben nur wegen dem, weil man nicht hätte wollen, mit zwei Männern antreten, gesagt hätte, okay, komm, der Silberschmidt allein, das ist besser. Sonst haben wir da die ganze Diskussion wegen Frauen oder Männern und so weiter, das wollen wir nicht. Und von dem her, wenn jetzt eine Saalkandidatur nochmal ein Thema könnte werden, dann bringt doch den an. Bringt doch den an und dann schauen, wie die Delegierten da entscheiden, ob die Delegierten wollen zwei Männer und sich das wollen anhören, was sie für eine Makropartei sind. Die können ja Rat holen beim Cedric Wermuth, wo ja auch, wenn es dann um ihn geht, auch nur als Macker auftritt und kein Problem hat, gegen eine Frau anzutreten, wenn es um Ständerat im Kanton Aargau geht. Also hört auf mit dem mittelalterlichen Geschwätz. Interessiert niemand mehr, die Frauen sind emanzipiert. Das ist jetzt lange. Wir sind nicht mehr in den 50er Jahren. Eure Grossmütter sind nicht mehr da. Hört mal auf, ihr Hösis. Das ist das zweite Hösi, das ich heute verteilen muss.
Ja, also, was ich aber schon spannend finde an diesem Artikel, man hat sich ja seitens FDP auf Position gestellt, wenn dann ein nicht bürgerlicher Sitz frei werden würde, dann würden wir antreten. Aber es wird korrekt im Artikel darauf hingewiesen, dass jetzt ein nicht bürgerlicher Sitz ja frei wird. Und zwar der von der Jacqueline Fehr, sie tritt nicht mehr an. Also ein SP-Sitz muss neu besetzt werden, man müsste dem den Kampf ansagen. Und was das auch bedeutet, ist, wenn die SP sich jetzt den Sitz holt, dann ist der, so wie man den Regierungsrat kennt, wahrscheinlich für die nächsten 12 Jahre besetzt. Auch ein Martin Neukomm tritt wieder an. Also auch der Sitz wird die nächsten 4 Jahre wieder besetzt sein. Also so schnell kommt die Situation nicht. Und das finde ich dann...
Es gibt eben eine andere Überlegung. Meine Jacqueline Fehr antreten gegen Jacqueline Fehr, also besser gesagt für gegen die Kandidatur von der SP. Ich meine, ja, Entschuldigung, also das ist Selbstmord. Also der wird nie, also die SP, ein Sitz wird die SP also schaffen. Ist immerhin die zweitgrösste Partei im Kanton. Also das ist aussichtslos, dass man, den Sitz von der Jacqueline Fehr könnte erben. Eher noch könnte man den Martin Neukomm rausrühren. Das finde ich, und das wäre auch gut, das wäre super, ehrlich gesagt. Ist zwar leider ein recht fähiger Regierungsrat, aber eben in der falschen Partei. Nein, der Punkt ist, die andere Überlegung ist eigentlich die, dass der Mario Fehr, wo man es ja noch nicht ganz genau weiss, aber man nimmt an, dass der noch einmal antritt, aber es könnte schon sein, dass der Mario Fehr eben nach 2 Jahren dann aufhört. Und dann könnte man den mit einem FDPler setzen und dann wären die Chancen recht gut, weil die ganzen Bürgerlichen könnten sich da wahrscheinlich einigen. Das ist ein bisschen der Hintergedanke. Aber wie gesagt, der Punkt ist, 2 Männer bringen ist okay. Ich habe nichts dagegen, 2 Männer bringen. Wenn ihr 2 Männer habt, der Silberschmidt ist sehr gut, das ist ein hervorragender Kandidat, der ist super, der wird auch gewählt. Der zweite Mann hat es ein bisschen schwieriger, aber wenn der gut ist, bitte komm, weil ja, als FDP sieht es besser aus, wenn man sagt, hey, den zweiten Sitz haben wir noch nicht aufgegeben. Wir sind immer noch dabei. Aber wie gesagt, wenn man dann einfach irgendeine Frauenkandidatur anwirkt, nur damit man, ich weiss nicht, welchen Frauen irgendwie einen Gefallen tun will, nein, das bringt es gar nicht. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Die EU hat Probleme mit unserer Regulierung vom Gotthardtunnel. Um was geht's?
Ja, wir erinnern uns, es ist ja zu dieser Entgleisung gekommen im Gotthardtunnel und schuld daran war ein Rad. Und jetzt seitens der Schweiz sagt man, okay, was kann man machen, damit ja etwas nicht mehr passiert. Und das eine ist, dass man eben Sicherheitsmaßnahmen und auch Kontrollen an diesen Zeugen verschärfen. Weil der Schaden war immens, was das gekostet hat, bis der Tunnel wieder frei war. Und ganz zufrieden damit ist die EU nicht. Sie ist wirklich, man kann schon fast sagen, schockiert, dass die Schweiz da einseitig einfach entscheidet, dass es mehr Sicherheit braucht bei der Wartung der Züge und sagt, das sei ein Verhalten, das eben einen Dominoeffekt auslösen für den internationalen Güterverkehr. Die Schweiz könne nicht einfach unilateral da Massnahmen beschliessen, die dann die anderen natürlich auch viel Geld kosten, weil die müssen ja die Züge warten und mehr überprüfen, damit die durch den Gotthard können. Und das ist auch ein Vorgeschmack, weil das betrifft ja das Landverkehrsabkommen, das wir mit der EU haben, dass die Schweiz über ihre Gotthardtunnel etwas entscheiden und Sicherheitsmaßnahmen treffen, damit es zu keinem Unglück mehr kommt. Und der EU passt es nicht. Und dann muss man sich fragen, wenn man die Rahmenverträge annimmt, was wird dann passieren? Und dann sehen wir das Problem, dass das eben juristisch geklärt wird werden und allenfalls Ausgleichsmaßnahmen können ergriffen werden, dass man sagt, das ist eben nicht angebracht, was die Schweiz macht, ist nicht verhältnismäßig. Also schwierig, aber doch ein gutes Stück, wie man können sehen, wie die EU damit einem umgeht, wenn die Schweiz mal etwas entscheidet für sich, wo die EU eben nicht einverstanden ist.
Genau, aber es ist ja eigentlich nicht so schwierig, das auszuhalten. Wenn die EU ab und zu sagt, das passt nicht, so müsste man halt in der Schweiz einfach sagen, ja, ist uns gleich. Wisst ihr, was ein souveränes Land ist? Ihr sind ja die, die ganze Zeit vom Völkerrecht schwätzen. Und Souveränität heisst zum Beispiel, dass man den Gotthardtunnel selber regulieren darf. Jetzt, was mich eigentlich da fast mehr stört, ist, ich kann mir vorstellen, dass man auf einer technischen Ebene miteinander reden kann und kann sagen, ja, eben, wir finden jetzt die Sicherheitsregulierung ein bisschen übertrieben. Weil es kann ja sein, wir haben ja wirklich auch ein Problem mit dem Swiss Finish, dass wir viele Sachen total übertreiben und vielleicht sind wir sogar dankbar, wenn die EU nachher sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, tun sie doch anders machen. Was mich stört, ist, dass das wieder öffentlich wird. Wieso kann man das nicht in Ruhe miteinander unter den Experten verhandeln und sagen, ja, gut, vielleicht ist es ein übertrieben, tun das anders machen. Nein, muss gerade wieder die Öffentlichkeit. Und das regt mich auf, weil da geht es natürlich auch ein bisschen darum, dass die EU einfach so ein bisschen, kolonisieren und ein bisschen so tun, als hätten sie sehr viel zu sagen und das müssen sie gerade der Öffentlichkeit mitteilen. Jetzt gut, ich muss sagen, aus unserer Sicht, wo die Rahmenverträge nicht gerne haben, ist ja das schön, weil das führt dazu, dass die Schweizer finden, Kopfendeckel, was heisst das eigentlich? Also, dass die EU die ganze Zeit da darf intervenieren bei uns? Also, warum sind sie so anders als der Donald Trump? Donald Trump macht ja das auch und die EU ist ja nicht zufrieden, dass der Donald Trump das macht. Und von dem her, für uns ist es nicht so das Problem. Aber letztlich finde ich schon die Mentalität, die dahinter steckt, dass man nämlich in der Öffentlichkeit geht, ein befreundetes Land, das so viele Sachen perfekt macht für die EU, viel besser macht, als die EU selber das er kann, tut er so belehren und an Pranger stellen, in öffentlich, in den Medien, ist doch ein schlechter Stil unter sogenannten befreundeten Staaten, wobei die EU ist ja gar kein Staat. Sie hätten es gern, aber sie sind es nicht. Gut.
Ja, aber weißt, man kann schon auch sagen, es ist ja unser Tunnel. Also, feel free, um deine Ware irgendwo anders durchschliessen. Es ist ja nicht, dass man den Zwang hat. Und ja, da muss man sagen, es wäre ein schönes Druckmittel mal in der Verhandlung, wenn man wieder etwas einbringen könnte und sagen, wir verzichten da auf strengere Kontrolle, aber ihr könnt uns auch irgendwo entgegenkommen. Aber das wäre für den Bundesrat viel zu gewagt, so eine Strategie.
Absolut. Andererseits muss man auch sagen, der Gotthard war halt immer sehr international gewesen, oder? Ursprünglich gebaut mit dem Geld von den Deutschen und von den Italienern. Auch von der Schweiz, aber auch von den Italienern und von den Deutschen. Und dann haben ja die auch die ganze Zeit reingeredet und man hat dann 1912 den Gotthard-Vertrag müssen machen, damit die Schweiz wieder Souveränität hat über ihren eigenen Tunnel. Es ist halt ein international wichtiger Tunnel und die Nachbarstaaten haben eben wirklich auch gezahlt, haben viel beiträgt. Von dem her ist es eine gewisse Tradition. Aber jetzt ist es ja fast ein bisschen umgekehrt. Wir haben NEAD gebaut für 23 Milliarden für die EU. Und sowohl die Italiener wie die Deutschen haben bis jetzt nicht richtig das erfüllt, was sie uns damals versprochen haben, dass die NEAD wirklich auch einen Sinn machen würde. Alle Anschlussstrecken, vor allem in Deutschland, aber auch zum Teil in Italien, sind immer noch nicht da. Sodass die NEAD nichts anderes ist als eine S-Bahn fürs Tessin. Was ja schön ist, ich habe ja nichts gegen das Tessin, aber die internationale Bedeutung, die NEAD könnte haben, ist zurzeit noch nicht so wahnsinnig gross. Gut, das war es, Bern einfach an dem Freitag. 17. April 2026. Jetzt am Montag ist 6 Leute in Zürich. Das ist das Wichtigste, das Schönste, das Grösste, das Beste, das Allergrösste, das Allerbeste, das Allerschönste Fest von der Schweiz, wenn nicht von Europa. Ihr armen Siechen in Basel und in Bern und in St. Gallen und in Luzern mit euren traurigen Festivitäten, ihr habt keine Ahnung. Kommt mal schauen. 6 Leute, fantastisch. Fantastisch. Jetzt ist es aber so, deshalb lobe ich es natürlich so. Ich bin dort auch wieder eingeladen, bei der Zunft oder Teuft, St. Niklaus als Gast. Und der Dominik Feusi, mein Kollege, ist als Gast bei der Zäuft zum Waag. Und von dem her ist es jetzt klar, dass Bern einfach von uns zwei sicher nicht bestritten wird. Aber Gami Lothe springt ein, erzähl.
Genau, und zwar habe ich gedacht, ich rede doch mit jemandem, der wirklich daraus kommt, wie es am 6. Leute abläuft und in der Zunft. Und zwar mit der Deborah Scharf, die ja auch bei uns beim Nebelspalter war und Zunftstochter mit Leib und Seele und wirklich 6. Leute in- und auswendig kennt, selber um den Böck herumreitet auf dem Ross. Und darum gibt es am Montag ein Bern einfach Spezial von mir mit der Deborah Scharf. Und das können wir euch versprechen in der Tracht.
Genau, in der Tracht.
Ja.
In der Tracht. Während der Dominik Feusi und der Markus Somm nicht in der Tracht rumlaufen. Weil wir haben gar keine Tracht. Nebelspalter-Tracht, aber das ist eine Narrenkappe. Das ist eine Narrenkappe, die haben wir noch nicht. Gut, das war es gewesen, Bern einfach an dem 17. April. Hast du schon mal gesagt, wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir wünschen vor allem ein schönes 6 Leute. Und wir hören uns wieder. Wie gesagt, entweder am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag und so weiter auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr Luzerner, Basler, Berner, St. Galler sind und gleich 6 Leute habt, ihr armen Siechen, könnt ihr euch nicht entschuldigen für das. Ihr seid nicht zu entschuldigen. In dem Sinn, macht's gut, schönes Wochenende, bis bald.
Das war Bern einfach gewesen.
Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch